Puls. Follow for Follow. Der InfluencerInnen-Podcast von Puls. Mit Vreni Frost.
Hallo, liebe Menschen, und herzlich willkommen bei Follow for Follow. Ich bin Vreni Frost. Ich habe bis vor 2 Jahren mein Geld selbst als Influencerin verdient und rede hier mit den InfluencerInnen von heute über ihren Job. Konkret will ich in jeder Folge eine bestimmte Frage stellen, die mein Gast dann hoffentlich beantwortet. Heute: Müssen PolitikerInnen auch InfluencerInnen sein? Mein Gast in dieser Folge ist beides: Influencerin und Politikerin. Sie macht sich für Themen stark, die ihr wichtig sind, und das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Und sie erreicht damit viele Menschen. Das ist für eine Politikerin ja grundsätzlich auch schon mal gut. Aber Politik, das ist ja vor allem Abwägen, Kompromisse finden, sich gewählt ausdrücken und dann ja aber auch schon wieder das Gegenteil davon, nämlich schnell und oft zu posten. Ricarda ist auf jeden Fall sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Kurze Vorstellungsrunde und dann direkt rein ins Gespräch.
Ricarda Lang, 27 Jahre alt, Politikerin und Influencerin. Sie hat mehr als 30.000 FollowerInnen bei Twitter und knapp 12.000 bei Instagram. Ricarda Lang setzt sich gegen Rassismus und Homophobie und für Body Positivity ein. Dafür steht sie in der Politik und in den sozialen Medien, sogar auf TikTok, obwohl da ja eigentlich nur lustige Quatschvideos viral gehen. Ricarda macht da Politik, indem sie zum Beispiel in kleinen Videos erklärt, warum Pflegekräfte in Deutschland unbedingt mehr Geld bekommen sollten. Oder indem sie per Lip-Sync zu Bye Bye von NSYNC Tschüss zu Donald Trump sagt, als der von Twitter gesperrt wird. Also, ihr wisst schon. Oder indem sie auf Hasskommentare reagiert. Mit denen muss sie nämlich leben. Menschen beleidigen ihr Äußeres, bedrohen sie, schütten ihren Hass über ihr aus. Wie sie damit klarkommt, fragen wir sie gleich. Auf jeden Fall ist sie sehr erfolgreich. Bei den Grünen ist sie die große Nachwuchshoffnung und mittlerweile schon Vizevorsitzende. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie laut in den sozialen Medien sagt, wo es politisch hingehen soll. Herzlich willkommen, Influencerin Ricarda Lang.
Hallo Ricarda.
Hallo, hi, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Ricarda. Ich möchte mit dir heute über die Frage sprechen: Müssen PolitikerInnen auch InfluencerInnen sein? Was ist dein allererster Gedanke, wenn du diese Frage hörst?
Ich würde sagen, so, wenn man das engere Verständnis davon, was viele Menschen gesellschaftlich als Influencerin versteht, nimmt, eher nicht. Also das war ja sozusagen, ursprünglich war der Begriff ja sehr stark verbunden mit Markenbotschafterinnen und sozusagen vor allem in dieser Hinsicht, also Produkte zu bewerben. Das hat sich aber durchaus verändert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Also wir haben ja ein sehr viel breiteres Verständnis davon, was eigentlich ist ein Influencer, eine Influencerin. Und wenn man jetzt vom Wortlaut herkommt, also beeinflussen, dann muss es natürlich schon das Ziel sein, von Politikerinnen Einfluss auf die politische Meinung von anderen zu nehmen. Also sie zu mobilisieren, sie zu gewinnen, sie zu überzeugen und dafür auch Kanäle zu finden. Ich würde nicht sagen, dass das für jeden, der in der Politik ist, Social Media sein muss und damit auch sozusagen im engeren Sinne das, was man vielleicht dann unter Influencern versteht. Es ist aber natürlich eine total gute Möglichkeit, um direkten Kontakt aufzubauen, um Stimmungen einzuholen, um Leute zu erreichen. Also würde ich auf jeden Fall sagen, es kann nicht schaden, das auch ein bisschen zu sein.
Was macht es mit dir, wenn ich dich als Influencerin bezeichne?
Es wirkt erstmal komisch, also weil man natürlich da ein ganz anderes Selbstbild hat. Also weil man sich ja selbst niemals, ich würde mich niemals als Influencerin bezeichnen. Wie gesagt, habe da aber auch viel mit bekannten Freundinnen, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind, in den letzten Jahren geredet, die, glaube ich, auch selbst, also wo sich das auch selbst gewandelt hat, was man irgendwie als Influencerin bezeichnen würde. Erstmal würde ich aber eher sagen, nein, auf gar keinen Fall, ich bin doch Politikerin. Vielleicht auch, man hat vielleicht auch ein bisschen da Angst, nicht als seriös wahrgenommen zu werden.
Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich das nämlich gehasst habe, dass ich immer in einen Topf geworfen wurde oder auch werde mit der Masse an Influencern da draußen, die sich eben wirklich nur auf Shampooflaschen und Fitnessdrinks stürzen und gar nicht du als Individuum wahrgenommen wirst, sondern du bist Influencer, du machst Werbung und du bist eh nur auf Kohle und Fame aus. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dieses nicht ernst genommen werden.
Ich glaube auch ein bisschen, weil es natürlich eine Erfahrung ist, die man gerade als junge Politikerin ja auch gerne macht. Also ich glaube, eigentlich ist es ein totaler Gewinn für die Demokratie, dass viele junge Politikerinnen gar nicht ausschließen. Es gibt auch viele Ältere, aber auch viele junge Politikerinnen angefangen haben mit Social Media total bewusst und auch sehr klar in ihre politische Kommunikation einzubinden, ne? Und sehr stark zu nutzen. Ne? Es gibt aber doch gerne so ein bisschen dieses Bild von, ja, ihr macht ja keine richtige Politik, ihr hängt halt auf Social Media rum. Und ich glaube, das ist ein Vorwurf oder auch ein Vorurteil, dem viele junge Politikerinnen begegnen, weshalb man da vielleicht besonders stark darauf reagiert, weil man Angst hat, sozusagen in diese Schublade reingesteckt zu werden, obwohl es eigentlich total absurd ist, weil es ist ja sinnvoll, wenn man in der Lage ist, seine politischen Inhalte gut zu kommunizieren. Das sollte irgendwie kein Mankos sein, sondern das brauchen wir ja eigentlich viel, viel mehr in der Politik.
Es ist mega absurd, weil dann würde ich jedem älteren Politiker sagen, mach du mal einen Tag deine Politik und noch Social Media, danach gehst du aber auf dem Zahnfleisch.
Ja,
mein Freund.
Voll. Und schau ja auch, was das für Leute erreicht. Weil ich meine, das ist ja auch das Geile. Ich kriege ganz oft auch so ein bisschen was zu hören im Sinne von, ja, mit Social Media erreicht man ja jüngere Leute. Das ist auch irgendwie so ein bisschen 10 Jahre her irgendwie, diese Zeit, wo man so gesagt hat, man erreicht jetzt irgendwelche Teenager damit, dass man Social-Media-Arbeit macht, abseits davon, dass es ja auch sehr cool ist, wenn man junge Leute für Politik begeistert, wenn man junge Leute erreicht. Aber ich habe irgendwie 60-Jährige, die mir schreiben auf Instagram und sagen, boah, voll cool, dass du irgendwie was zu dem Thema Frauenhass gemacht hast oder ich interessiere mich jetzt auch für Klimaschutz, wo kann ich mich einbringen? Also es ist die Zeiten, wo man mit Social Media vor allem Nischenarbeit macht, unabhängig davon, dass Nischenarbeit auch in der Politik sinnvoll sein kann, sind super lange vorbei. Man erreicht tatsächlich über Social Media die Breite der Gesellschaft und das sollte ja der Anspruch von allen Politikerinnen sein. Und ich habe voll Respekt davor, wenn Leute dafür ihren Weg finden, das vor allem durch ein total aktives Bürgerinnenbüro machen, das bei sich ihnen vor Ort gut läuft. Aber genauso sollten wir Respekt davor haben, wenn Leute das über Social Media machen und damit halt richtig viele Leute für Politik erreichen.
Wie ist das denn mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Hast du das Gefühl, die nehmen dich auch nicht ernst aufgrund des Influencens?
Nö, gar nicht. Eigentlich fühle ich mich sehr ernst genommen in meiner Partei und auch in meiner politischen Arbeit. Ich glaube, das ist auch eigentlich, das sind so Vorurteile, die ich gerade genannt habe, die man relativ leicht entkräften kann, indem man einfach sehr, sehr gute Arbeit macht. Also indem man einfach zeigt, hey, ich weiß, wovon ich rede, ich kenne meinen Stuff, ich weiß, entwickle Forderungen, ich mache programmatische Arbeit und dann übertrage ich das eben noch in Social Media. Das heißt, da habe ich das Gefühl, dass man, und dass auch viele, ja, auch Frauen bei uns in der Partei geschafft haben. Ich meine, wir haben auch Leute wie eine Aminata Touré oder sowas, also wo, glaube ich, es oft diese Vorurteile am Anfang gibt. Aber wenn du dann einfach dich beweist und dich davon auch nicht abhalten lässt, dich davon auch nicht verunsichern lassen, einfach so sagt, so, schaut euch meine politische Arbeit an. Und das führt oft dazu, dass man Respekt bekommt. Und ich glaube, den bekomme ich auf jeden Fall in der Partei und den bekommen ganz viele. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die das eher cool finden. Also die dann so sind so, hey, hast du mal Tipps irgendwie? Hast du Strategien, wie man es besser machen kann? Und die da auch voll Lust drauf haben, Neues auszuprobieren.
Du bringst ja einerseits deine Politik und andererseits auch die ganze Arbeit als Influencer, was ja wirklich Arbeit ist, unter einen Hut. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was dein Daily Business ist und wie du das schaffst, das alles zu vereinen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, finde ich, gerade was ein Daily Business ist, weil es sich so verändert hat durch Corona. Also vor der Corona-Pandemie war ich vor allem immer sehr viel unterwegs. Also hatte ich meistens so 2 bis 3 Tage in der Woche, wo ich in Berlin bin. Das sind ganz viele Sitzungen. Also wir haben am Anfang der Woche viele Sitzungen, Bundesvorstand, Fraktionssitzungen, solche Sachen. Und war den Rest der Woche viel unterwegs, habe Kreisverbände besucht, war auf Veranstaltungen unterwegs, auf Demos etc. Jetzt hat sich das alles natürlich so ein bisschen ins Digitale verlagert. Das heißt, ich bin sehr viel in Videokonferenzen und mache Social Media immer zwischendrin tatsächlich. Also ich habe das nicht, ich nehme mir das immer manchmal vor, da muss ich vielleicht auch ein bisschen disziplinierter werden. Ich habe das nicht so sehr in meinen Alltag integriert im Sinne von, ich habe irgendwie 1 Stunde am Morgen, wo ich nochmal plane oder ich habe irgendwie in der Mittagspause nochmal 1/2 Stunde eingeplant, sondern es ist eher so ein bisschen as I go. Hab mir aber auch vorgenommen, da noch mal ein bisschen vorbereitet ranzugehen, weil ich glaube, man könnte immer noch mal besseren auch Content machen, wenn man das so ein bisschen stärker vorbereitet. Gerade ist es immer so ein bisschen noch on top von dem, was ich an politischen Terminen mache.
Ja, tatsächlich ist das ja auch, sobald du einen Redaktionsplan hast, das ist ja noch mal der Verantwortung mehr und ein Druck mehr. Ich kenne das ja auch. Also am Schluss hatte ich ja Redaktionspläne für Blog, Pinterest, dann Instagram und was es nicht noch irgendwie alles zu bespielen gab. Wie siehst du denn die Problematik, dass du auf Instagram eigentlich nur sehr verkürzt Sachen transportieren kannst, damit die Leute dranbleiben. Mhm. Denn nur wenn du nicht zu sehr ausschweifst, habe ich das Gefühl, die Leute klicken dich nicht sofort weg oder weiter. Also siehst du da ein Problem drin?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist eine Meinung, die ich sehr oft höre und die ich, glaube ich, am Anfang, als Instagram angefangen hat, zentral in der politischen Kommunikation zu werden, auch sehr hatte, wo ich das Gefühl hatte, oh, bei Facebook kann ich meine seitenlangen Analysen schreiben und Twitter, klar, arbeitet auch sehr klar mit Verkürzungen, aber natürlich kann ich auch viel mit Text arbeiten. Und am Anfang war ich auch so, und Instagram, da geht es ja nur um schöne Bilder, da geht es ja nur um Inszenierung. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so sein muss. Also ich glaube, man muss sich mehr damit beschäftigen, wie man die Inhalte auch ästhetisch ansprechend kommuniziert, gar keine Frage. Aber wenn man das gut macht, kann man auch tatsächlich relativ viel Inhalt kommunizieren. Also ich habe auch Videos, wo ich lange rede, wo Leute mir danach schreiben, boah, mega cool, dass mir das mal jemand ausführlicher beschrieben hat. Stories, in denen ich lange Inhalte, dann habe ich irgendwie 20 Slide-Stories, wo ich irgendwie nochmal Forderungen ausschreibe oder sowas.
Also richtig, das beobachte ich bei dir nämlich auch oft. Ich folge dir ja auch schon seit längerem. Genau, und das deswegen fragte ich, denn ich weiß, dass du öfter mal so 20 Snippets lang Sachen erklärst, was ich auch gut
finde.
Genau,
und ich glaube, das ist...
Und du siehst ja auch an den Followerzahlen, wie viele da dranbleiben.
Voll, es ist relativ viel, also wenn sie gut gemacht ist. Ich meine, manchmal sage ich vielleicht auch nicht die interessantesten Dinge, dann schalten die Leute auch ab. Aber wenn man sich Mühe gibt und Sachen klar verständlich kommuniziert, gut aufbereitet und die Leute sozusagen auch immer einen Grund haben, dran zu bleiben, als sie nicht das Gefühl haben, okay, die hat sich jetzt ihr Handy geschnappt und einfach mal reingelabert und kommt nicht zum Schluss, weil sie irgendwie nicht weiß, wo sie hin will, sondern wenn Leute wirklich das Gefühl haben, okay, da habe ich gerade einen Mehrwert, mir es anzuhören, ist es sogar ein Medium, über dem man sehr viel Inhalt kommunizieren kann.
Wenn wir jetzt über das Aktivsein auf Social Media sprechen, spreche ich jetzt von meiner Beobachtung. Ich habe das Gefühl, dass populistische Parteien das Social Media Game schon sehr viel besser verstanden haben, als es Parteien tun, die ich lieber da sehen würde. Wie siehst du das?
Die Gefahr haben wir auf jeden Fall. Also wir sehen das zum Beispiel bei TikTok, ist mir das so aufgefallen. Als angefangen hat, TikTok stärker in Deutschland zu kommen oder auch stärker, glaube ich, ins gesellschaftliche Bewusstsein getreten ist, gerade eine jüngere Generation war es wahrscheinlich schon lange davor da, gab es ganz, ganz stark bei vielen progressiven Leuten, linken Leuten, grünen Leuten, ganz, ganz große Debatten. Darf man das machen? Sollte man da hingehen? Ist das irgendwie sinnvoll? Und währenddessen haben die Rechten einfach angefangen, das für sich zu nutzen und dort relativ erfolgreich ihre Messages platziert. Und das hat mir durchaus Angst gemacht. Und ich glaube, das sehen wir immer wieder, dass es doch auf progressiver Seite eher eine Zurückhaltung gibt, während die Rechten sehr schnell anfangen, Sachen zu nutzen. Und auf der anderen Seite natürlich die Rechten auch einen Vorteil haben, den ich gar nicht haben will, aber womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich schon oft Verkürzungen, Shock Value. Also ich mache irgendwie ein Plakat, ich weiß nicht, die AfD hat zu mir mal einen Sharepick gemacht, da hatte ich einen Klimapass gefordert, also dass Menschen, die auf pazifischen Inselstaaten leben, die Staatsbürgerschaft in Staaten bekommen, die zu besonders stark zur Klimakrise beigetragen haben. Und dann macht die AfD daraus einen Sharepick, Pfundsgrüne fordert Klimaasyl für basically alle Menschen dieser Welt. Also total eklig, aber das hat natürlich so ein Ding, wo die Leute denken, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und ich glaube, als demokratische Kräfte, als progressive Kräfte müssen wir uns überlegen, wie können wir auch eine Zuspitzung stärker nutzen, um wirklich klar zu machen, worum geht es hier, uns nicht im Detail zu verlieren, ohne selbst sich auf so ein populistisches, an die Grenzen der Wahrheit verlassendes und nur noch Effekthascherei begehenden Modus einzulassen. Also wo ist da die Linie? Und ich glaube, das müssen wir noch mal viel, viel stärker ausprobieren und auch viel, viel stärker da für uns irgendwie klarziehen.
Und das ist natürlich mega schwer, wenn man zum einen den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Unterhaltungsfaktor einer Plattform bedienen will, unter anderem natürlich aber auch auf seine Inhalte bedacht ist und währenddessen andere PolitikerInnen sehr darauf bedacht sind, einfach nur Aufmerksamkeit zu erheischen und das Ganze sehr opportunistisch angehen.
Darf ich eine Sache noch dazu sagen?
Unbedingt.
Ich glaube, man lernt da aber tatsächlich auch ganz viel als Politikerin, weil man ja doch auch gerne so ein Politikersprech entwickelt und irgendwie auch denkt, das ist so kompliziert, das kann man gar nicht anders kommunizieren. Und man kann Dinge anders kommunizieren. Man kann auch komplexe politische Inhalte so kommunizieren, dass Leute sie verstehen und dass Leute wissen, worum es da geht. Ich finde, ein total großes Vorbild für mich ist da immer Alexandria Ocasio-Cortez auf Twitter, die verbreitet keine Falschinformationen, die verbreitet keine Lügen und trotzdem bringt sie es auf den Punkt. Und ich glaube, da können wir Politikerinnen auch über die Nutzung von Social Media für unsere allgemeine politische Kommunikation total viel lernen. Ich merke, dass ich mache viel jetzt im Bereich Gesundheitspolitik und das ist ja so eine Welt, unglaublich kompliziert, unglaublich detailreich. Und für mich ist es eine total gute Aufgabe, zu sagen, man kann das so kommunizieren, dass Leute verstehen. Wie schaffe ich das? Und ich glaube, da müssen auch Politikerinnen manchmal begreifen, wenn Leute den Stuff, den wir irgendwie erzählen, nicht verstehen, dann liegt das nicht daran, dass die Leute zu blöd zu drin sind, sondern dass wir tatsächlich nicht gut genug daran sind, das so zu kommunizieren, dass es verständlich ist. Und das könnten wir uns vielleicht auch alle mehr zur Aufgabe nehmen. Vielleicht ja, bringt uns da auch die Social-Media-Nutzung was bei.
Wenn ich mir manchmal so Bundestagsdebatten, ja, ich tue das tatsächlich, ich schaue mir Bundestagsdebatten an, dann habe ich immer so das Gefühl, die hören sich alle gegenseitig nicht zu, die hören immer nur zu, wenn die eigene Partei spricht. Ist das denn auf Social Media auch so? Seid ihr da so in eurer Bubble oder kommentierst du jetzt auch mal beim Philipp Amthor?
Ich glaube, bei Philipp Amthor habe ich noch nie kommuniziert. Es gibt natürlich diese Bubble-Bildung. Also ich glaube, da würde ich jetzt Dinge beschönigen, wenn ich das irgendwie bestreiten würde. Und manchmal hat es ja auch so ein bisschen lustige Effekte. Also mir geht es immer so, ich meine, jetzt waren ja zu den Landtagswahlen viele Elefantenrunden und Spitzenduelle und zur Bundestagswahl gibt es die auch. Und dann ist natürlich die gesamte grüne Timeline voll mit, oh mein Gott, der grüne Kandidat war klar der Beste und wie überzeugend. Und ich bin total überzeugt und die CDU-Timeline ist voll mit, der Kandidat der CDU oder die Kandidatin war mit Abstand die überzeugendste und wie krass war bitte dieses Argument? Man denkt sich so, ja Leute, das ist jetzt irgendwie auch für niemand überraschend. Das heißt, diese Tendenzen gibt es auf jeden Fall schon. Es lässt aber auch anderes zu. Also ich kommuniziere tatsächlich viel mit Politikerinnen auch aus anderen Parteien, insbesondere bei Twitter. Das ist tatsächlich da bei mir am stärksten, habe ich das Gefühl. Weil es, glaube ich, eine sehr kurzweilige und schnelle Kommunikation zulässt. Und schätze das auch sehr, also sozusagen auch wirklich mal Dinge ausdebattieren zu können, auf Dinge aufmerksam zu werden. Das heißt, am Ende ist es, glaube ich, eine Frage, wie man es selbst nutzt. Man kann es als totales Bubble-Ding nutzen und das ist ja insgesamt bei Social Media, das wirst du ja selber kennen. Du kannst es als reines Sendungsmedium nutzen, wo einfach nur du sendest, oder du kannst es als Kommunikationsmedium nutzen. Und ich glaube, politisch profitieren wir viel mehr davon, wenn wir es als Kommunikationsmedium nutzen.
Da stimme ich zu. Und auch da wünsche ich mir, dass das mehrere Leute so sehen. Denn viele Politiker wollen ja einfach nur senden, senden, senden und kümmern sich aber viel zu wenig. Und das finde ich immer so schade, wirklich um den Austausch. Und das ist so geil, wenn du eine coole Community hast. Ich sammle zum Beispiel Themen über Instagram. Mhm. Ich frage meine Community, ich sage, hey, ich mache jetzt für Bayerischen Rundfunk Puls, mache ich Follow for Follow. Und erklär kurz, worum es geht und sagt, wen wollt ihr sehen? Mit wem soll ich sprechen? Also solche Sachen, wenn ich das mache, funktioniert das super gut. Weil die Leute ja auch interessiert sind an dem, was du machst. Und du kannst so viele ja, geile Meinungen und neue Sichtweisen daraus entdecken. Und ich finde das total wertvoll.
Mhm. Auf jeden Fall. Und du kriegst ja auch noch mal wirklich noch mal anders mit, was Leute interessiert. Also ich habe zum Beispiel auch mal gemacht, dass ich bei mir Instagram gefragt habe, ich hatte da 10.000 Follower und so, und dann war so meine Frage, wovon würdet ihr gern mehr sehen? Und was ich voll spannend fand, dass ganz, ganz viele Leute geantwortet haben, wie dein politischer Alltag aussieht. Und das war was, wo ich dachte, oh, das ist doch total langweilig für die Leute, wenn ich dann irgendwie so bin, jetzt habe ich diese Sitzung und so sieht dieser Sitzungsraum aus und so debattieren wir im Bundesvorstand ein Wahlprogramm. Und da habe ich mir nachgedacht, ja klar, natürlich für jemand, der nicht so in diesem politischen Betrieb drin ist, ist es total spannend, also zu sehen, wie ist denn eigentlich das Innenleben der Demokratie. Aber für mich war das natürlich aus meiner Perspektive, oh nee, damit langweilig die Leute. Und das hat mir total geholfen, da einfach mal nachzufragen, dass dann ganz viele Leute gesagt haben, ich würde gern sehen, was machst du an einem Tag, wie sieht das aus, wie laufen eure Gespräche ab. Und seitdem mache ich das viel mehr und kriege dafür sehr positives Feedback und kann euch dazu beitragen, dass halt Leute vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickeln, wie Politik funktioniert, was ja total wichtig ist in der Demokratie. Also würde ich auch jedem empfehlen, redet mit den Leuten, was sie wollen, was sie interessiert, was sie umtreibt.
Ich finde das auch total spannend. Also ja? Wer macht denn schon mal den Tag eines Politikers oder einer Politikerin mit? Mhm. Ja. Oder wie wir auch letztens, ich will jetzt keine Namen nennen, aber auf wie heißt die neue Audioplattform? Clubhouse. Mhm. Erfahren haben, dass Politiker auch durchaus Candy Crush spielen in Sitzungen. Fand ich auch sehr lustig. Wobei ich ganz ehrlich, und unter uns Freundinnen hier, ich würde sofort auch Candy Crush spielen, wenn ich 4 Stunden in der Sitzung sitzen müsste. Sofort.
Ja, ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Ich glaube, es war in dem Moment das nicht sinnvoll, das zu kommunizieren, während viele Leute einfach so krasse Angst um ihre Existenz haben und so.
Natürlich.
Und das ist natürlich auch immer eine Frage bei Social Media, ne? Das ist, wie viel zeigst du von dir und ab wann wirst du Angriffen ausgesetzt und sowas. Und das finde ich auch eine ganz spannende Debatte rund um dieses Inszenierungs- und Authentizität. Weil es wird ja schon an Politikerinnen eigentlich, glaube ich, der Anspruch gestellt, seid authentischer. Total nachvollziehbar. Ich glaube, das würde unsere Politik auch total gut tun. Gleichzeitig müssen wir ja nicht rumlügen. Natürlich ist Social Media immer auch Inszenierung. Ich glaube, niemand inszeniert nicht, sondern es ist ja immer sozusagen die Frage von, in welcher Waage steht das, wie gleicht sich das aus. Aber natürlich machen wir uns bewusst Gedanken, auch wenn ich mich in Wahlkampf stelle, mache ich mir Gedanken, stehe ich da in Jogginghose oder schaffe ich es, eine Jeans anzuziehen. So. Also das sind ja ganz normale Sachen. Natürlich ist auch Fragen von Kommunikation, Professionalität, alles nichts Schlechtes. Und gleichzeitig erlebt man natürlich aber auch, dass es oft diesen Inszenierungsvorwurf gibt. Ich höre das auch oft, dass es zu inszeniert alles. Wenn man es aber nicht macht, macht man sich auch unglaublich angreifbar. Also das finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, das macht auch was mit vielen Politikerinnen, dass Social Media auf der einen Seite viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten gegeben hat. Es natürlich aber auch viel schneller geht, dass mal ein Interviewausschnitt, ein falscher Blick, ein falscher Gesichtsausdruck rausgeschnitten und gegen einen verwendet wird.
Ricarda, ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit. Glaubst du, du wärst politisch da, wo du jetzt bist, wenn du nicht so aktiv auf Social Media wärst?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also, weil ich glaube, es ist gelungen, durch Social Media Themen zu setzen, mit denen ich nicht direkt in die klassischen Medien vorgedrungen wäre, die ich dann aber über Social Media setzen konnte und dann auch einen ganzen politischen Rattenschwanz dazu hatte. Also ich habe ganz viel zu dem Thema Hass im Netz, Angriffe auf Frauen, auch Angriffe auf dicke Frauen gemacht. Und das habe ich am Anfang über Social Media gemacht. Ich habe das über einen Facebook-Post, war das damals noch. Das ist auch schon wieder mehrere Jahre her. Und dann gab es ein total großes mediales Echo. Ich glaube aber, hätte ich mich jetzt bei Spiegel Online oder der Tagesschau gemeldet und wäre so, hey, ich bin eine Jungpolitikerin, ich würde hier gerne mal was zum Thema Bodyshaming machen. Ich glaube nicht, dass ich die so gewesen wäre. Geil, mach mal. Es gibt mehr Offenheit heute. Ich meine, auch allein diesen Podcast, den wir hier machen, zeigt ja, dass sich auch sozusagen die klassischen Medien in Anführungszeichen damit auseinandersetzen und da auch viel, viel offener geworden sind in den letzten Jahren. Aber ich glaube, Social Media gerade für viele junge Politikerinnen eine ganz eigene Möglichkeit gibt, ihre Themen zu setzen, ne? Und dann politisch auch in ganz vielen anderen Sphären dann anzuknüpfen.
Und damit, Ricarda, hast du mir eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung geschaffen, denn wir haben jetzt über ganz viele positive Dinge gesprochen, nämlich wie man Menschen erreichen kann, wie man auch von Menschen profitieren kann, die einem folgen. Und jetzt geht's aber nochmal in den Deep Talk. Und es geht um das, was du auch gesagt hast, um Hass im Netz, um Beleidigungen. Hattest du denn schon mal so richtig Angst vor jemandem in den sozialen Medien? Bevor Ricarda antwortet, möchte ich gerne an dieser Stelle noch was aus dem Off hinzufügen. Ich spiele mit dieser Frage auf eine Situation an, als Ricarda nämlich im Sommer 2020 mit einer McDonald's-Tüte im Zug unterwegs war. Das hat irgendwer gesehen, heimlich ein Foto gemacht und das dann in den sozialen Medien hochgeladen. Und dann ging's los, ein Shitstorm inklusive Bodyshaming der ekelhaftesten Art. Ja, und das einfach nur, weil Ricarda Hunger hatte? Ich fand es so ekelhaft, wie man dich da behandelt hat, dass das für mich dann der ausschlaggebende Punkt war, dir zu folgen und bei dir zu kommentieren.
Ja, das war auch total krass. Also weil das natürlich, das sind so Punkte, die schränken dich halt in deinem Alltag ein, ne? Wenn du also sozusagen auch im Alltag darüber nachdenkst, wo kann man überall fotografiert werden. Und Politikerinnen sind auch nur Menschen. Ich glaube, sobald wir anfangen, Politikerinnen öffentlich an den Pranger zu stellen für kleinste Fehler, für, ich würde auch sagen, in dem Fall nicht mal Fehler, weil mein politischer Ansatz ist gar nicht, die besseren Menschen zu schaffen, sondern politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die Landwirtschaft verändern, die Produktion von Lebensmitteln verändern. Aber das sozusagen dieses an den Pranger stellen, dieses sich dann darüber lustig machen, diese personalisierten Angriffe. Ich glaube, das ist wirklich ein riesengroßes Problem für die Demokratie, weil unter diesen Umständen wollen ja immer weniger Menschen Politik machen. Also wenn ich das Gefühl habe, sobald ich mich politisch in die Öffentlichkeit stelle, bin ich freiwillig und kann sozusagen von allen in jeder Lebenslage angegriffen werden. Das ist, glaube ich, eine total große Gefahr. Und weil du fragst, ob man schon mal Angst hatte, ja, also ich hatte das ein, zwei Mal bei so, das war dann oft lustigerweise Mails, die geschickt wurden, wo Leute so sagen, ich weiß, wann der Bus vor deiner Tür abfährt und ich weiß, wo du wohnst. Ich denke nicht, dass es in diesen Fällen wirklich gestimmt hat. Es ist bisher noch nie was passiert, aber Immer, wo man das Gefühl hat, es gibt die Option. Genau, total. Und es gibt ja auch Fälle, wo es passiert ist. Also, ne, wir kennen ja Walter Lübcke, wir kennen jetzt die Spiegel-Reportage. Es ist ja nicht so, als wäre analoger Hass getrennt von digitalem Hass. Und als wäre digitale Gewalt getrennt von analoger Gewalt. Und das ist schon, da kenne ich diese Angst. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige zu verstehen. Angriffe auf gerade progressive Frauen, grüne Frauen, linke Frauen, aber nicht nur auf die, das sind orchestriert, die sind organisiert. Das ist kein Zufall, sondern es ist eine bewusste rechte Strategie, um Menschen mundtot zu machen, um Menschen aus Social Media rauszudrängen. Eben, weil das, was wir vorher besprochen haben, das haben die Rechten erkannt, dass es ein Ort ist, an dem Demokratie gemacht wird, an dem demokratische Meinungsbildung stattfindet. Und sie wollen eben, dass bestimmte Stimmen daran nicht mehr teilhaben können.
Ja, ich hatte mal jemanden, der bei mir rumgetrollt hat, der mir dann auch plötzlich so Kommentare, ich habe mich zum Thema Sexismus geäußert.
Sehr beliebt.
Ja, und daraufhin hat er einen kompletten Nachmittag auf meinem Profil verbracht und hart rumgetrollt und auch so Sachen geschrieben wie, ich soll mich doch wieder schminken gehen und so Sachen. Und dann hat er irgendwann nämlich auch, zum Glück hat er nicht so viele Follower, aber ich habe richtig gesehen, wie die dann zu mir rüberkamen. Ich habe die rigoros alle sofort blockiert. Mhm. Also, aber dann kann ich mir halt nur vorstellen, wenn das größere Accounts machen, die dann alle bei dir rüberschwappen und kommentieren, da kommst du mit dem Blocken gar nicht hinterher. Und vieles will man ja auch nicht blocken, was jetzt nicht wirklich ist, das F-Wort oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Aber was macht das denn bei dir, dieser ganze Hass? Und du wirst über deinen Körper definiert und als Frau sein definiert. Wird man da nicht irgendwann zynisch?
Ich glaube, die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Ich hatte auch so Phasen, wo es in die Richtung geht. Beziehungsweise teilweise fängt man auch an, sich selbst zurückzunehmen. Also, ne, dass man irgendwie Angst hat, dass man sich fragt, habe ich gerade die Zeit, habe ich die Kraft, mich diesem Hass auszusetzen? Ne? Und dann war aber bei mir, ich habe das irgendwann selbst gemerkt. Ich wollte ganz am Anfang, als ich diese Kommentare, als es angefangen hat, wollte ich mich damit immer gar nicht auseinandersetzen. So meine offizielle Erklärung dafür war immer, don't feed the troll. Ich glaube, ehrlicherweise war es eher auch, dass ich mir keine Schwäche eingestehen wollte. Weil ich sagte, okay, Ricardo, du bist doch irgendwie zu stark und zu klug, als dass du dich von sowas beeinflussen lässt, weil viele von uns natürlich auch peinlich, was man da bekommt. Und es hat aber eben was mit mir gemacht. Es hat dazu gemacht, dass ich mich irgendwie so eine Schere im Kopf hatte. Und kann ich das gerade posten? Irgendwie provoziere ich damit was? Also man auch anfängt, sich selbst die Schuld zu geben. Und das habe ich aber irgendwann gemerkt. Und dann habe ich gedacht, nee, Leute, jetzt erst recht, so geht es nicht. Habe dann angefangen, öffentlich darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, mittlerweile macht mich das vor allem kämpferisch. Also es ist für mich wirklich ein Antrieb, noch viel, viel entschlossener irgendwie für eine Gesellschaft zu kämpfen, der Frauen selbstbestimmt leben können, der Frauen nicht mehr auf ihren Körper reduziert werden, in dem junge Mädchen frei von Gewalt aufwachsen können.
Ja, und bitte mach das weiter, denn auch unter den Influencerinnen, also ich sage jetzt bewusst Frauen, ist gerade eine große Debatte, dass viele, die sich zu wichtigen Themen ordnen, müde werden, sich dazu zu ordnen. Weil sobald du einen Missstand ansprichst, und ich kenne das ja von mir selber, sobald ich einen Missstand anspreche, bekomme ich Gegenwind. Und natürlich, den bekommst du immer. Aber in letzter Zeit ist das Netz irgendwie so ein Ort geworden, wo nur noch aufeinander eingehackt wird, habe ich das Gefühl, und vor allem Männer auf Frauen einhacken. Gerade in dieser ganzen Gender-Feminismus-Debatte, wo ich immer sage, Leute, es ist kein Stück Kuchen, bei dem ihr am Schluss irgendwie weniger habt. Also es ist irgendwie genug für alle da. Es geht einfach nur darum, dass für alle die gleiche Behandlung gilt. Aber das ist eben auch sowas, wo ich sage, danke, Ricarda, bitte werd da nicht müde. Weil ich merke so langsam, ich habe auf manche Sachen einfach keinen Bock mehr, weil ich genau weiß, was dann kommt. Und da muss ich mir auch immer, muss ich mich wieder in den Arm zwicken und sagen, so, Vreni, und jetzt, genau wie du sagst, jetzt erst recht poste das Ding.
Aber genau deshalb.
Aber das musst du, Entschuldigung, jetzt habe ich mich in Rage geredet.
Nee,
aber
du hast voll recht.
Da musst du halt auch, du musst auch in so einer Stimmung sein an so einem Tag, weil du genau weißt, was kommt und du musst bereit dazu sein, das auszuhalten.
Voll, und du darfst halt genau nicht alleine sein. Also du brauchst Leute, die dich ganz konkret unterstützen. Also ich habe auch immer Leute, die dann für mich löschen oder blockieren. Ich habe jetzt die Unterstützung von Hate Aid, was wirklich eine Organisation ist, die Gold wert ist, weil ich das aber in andere Hände geben kann. Und ich will nicht, dass diese Leute am Ende dadurch gewinnen, weil ich ihnen meine Zeit schenke, sondern zu sagen, ich mache immer wieder ein klares Statement, ich habe Unterstützerinnen, wir stehen zusammen und wir unterstützen uns so sehr, dass jede einzelne von uns immer noch genug Zeit hat, wirklich dem nachzugehen, und zwar eine bessere Welt zu bauen, was wir uns eben nicht von denen wegnehmen lassen, die gern die Uhr zurückdrehen wollen.
Ricarda, abschließend kommen wir noch mal zu unserer Einstiegsfrage nach unserem Gespräch. Wie beurteilst du das jetzt? Wird man in Zukunft nur noch erfolgreich als Politikerin, wenn man gleichzeitig auch Influencerin ist?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen, Politik zu machen. Und ich wünsche mir auch gar nicht, dass jeder eine und dass dieselbe Schablone passen muss. Also ich würde nicht sagen, du musst es machen, sondern ich kenne Kolleginnen, die wenig Social Media nutzen, die im Parlament aber eine geile Arbeit machen. Ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Formen davon, wie Leute Politik machen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel, wenn man es im größeren Maßstab denkt, nicht individuell, jeder Politiker muss das machen, Parteien müssen Social Media verstehen. Die Politik gemeinsam muss Social Media nutzen, beherrschen, wenn sie wirklich Menschen für Politik begeistern will, wenn sie Debatten für die Zukunft führen will. Und da können natürlich die Leute, die Bock darauf haben, in der Politik, glaube ich, einen riesengroßen Anteil daran leisten, wenn sie eben Social Media bewusst nutzen und da auch Ängste ablegen und sagen, hey, das ist für mich eine Form, wie ich mit Bürgerinnen kommunizieren kann. Wie cool, dass ich diese Möglichkeit habe. Wie schön ist das für mich, dass ich heute so viele Mittel habe, die Politiker aus anderen Generationen nicht hatte. Und wie cool, das zu nutzen.
Du hast Bock drauf, deswegen freue ich mich sehr, hier in Follow for Follow mit dir zu sprechen. Und am Ende jeder Folge wollen wir von unseren Gästen eine Follow-Empfehlung. Welchen Kanal oder welche 1 bis 3 Kanäle mit noch nicht so vielen FollowerInnen empfiehlst du uns? Wo lohnt sich das Abo?
Wo lohnt sich das Abo? Jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ne? Hast du eine Empfehlung?
Für dich?
Kann ich hier Tipps abgreifen? Ja.
Also ganz große Empfehlung ist natürlich immer Vreni Frost. Wundervolle Inhalte.
Ich gehe mal davon aus, dem folgen die Leute, die diesen Podcast hören schon, oder? Geil. Ich hab's gleich. Ich muss noch ganz kurz. Ja, also es gibt natürlich ganz viele politische Accounts, die haben vielleicht auch viele schon auf dem Schirm. Also ich kann empfehlen, der Grünen Jugend, meiner alten Organisation, zu folgen, wer Bock auf Klimaschutzsachen hat. Es gibt viele, ich habe vorher einmal AOC genannt, für irgendwie coole linke politische Inhalte. Aber vielleicht nochmal was so ein bisschen outside of the box, abseits von den politischen Sachen. Ich bin sehr großer Drag-Fan und ich liebe Drag-Kunst und würde euch da sehr den Account Polly Puller auf Instagram empfehlen. Das ist ein guter Freund von mir, der sehr lustige Drag-Shows macht. Und wenn ihr vielleicht auch neben Politik auch noch daran Interesse habt, dann schaut da sehr gerne mal rein.
Danke für die Empfehlung. Ich schaue mir das auf jeden Fall gleich an. Danke, Ricarda, für das schöne Gespräch.
Super gerne.
Was Ricarda Lang angeht, da habe ich echt Respekt. Ich meine, die ist 27, will im September in den Bundestag und ist jetzt schon eine der Chefinnen bei den Grünen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch mit ihrem Social-Media-Auftritt zusammenhängt, weil, sie sagt ja selber, das Klischee, dass man nur Teenies erreicht, das stimmt halt längst nicht mehr. Du erreichst einfach alle möglichen Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten. Und das ist eben nun mal auch viel effektiver, als wenn ich von Tür zu Tür laufe und einfach mal klingel oder einen kleinen Stand auf dem Marktplatz habe. Was ich echt richtig stark finde von ihr ist, dass sie sich nicht unterkriegen lässt, denn genau solche Leute brauchen wir. Ich kenne das selber, dass man als Frau oft mit Hass konfrontiert ist oder klein gehalten werden soll und dann auch müde wird irgendwann, etwas dagegen zu tun. Sie zeigt aber Stärke und bestärkt auch andere, sich doch zu engagieren. Und das finde ich echt toll. Schön, dass ihr zugehört habt. Ricarda Lang findet ihr, falls ihr ihr nicht eh schon folgt, als ricarda.lang bei TikTok und Twitter und als Ricarda Long bei Instagram. Und ihr findet mich unter Vreni Frost auf Instagram. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Die Redaktion hatten Dominik Holzer und Lukas Waschbisch, Sounddesign Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier, Grafik Dominik Wiehl und Veronika Grenzebach, Produktion Francesco Burcio. Redaktionelle Leitung Marion Lichtenauer. Und ich bin Vreni Frost. Bis zum nächsten Mal, lasst am besten gleich ein Abo da.
Follow for Follow, der InfluencerInnen-Podcast von PULS.
Mit Vreni Frost. PULS.